12.30 Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Angstmacher EHEC. In der Schweiz sind vor allem Gurken in den Regalen liegen geblieben. Es gibt aber auch Bauern, die profitieren. Erster Auftritt. Er sei ein schwer kranker Mann, sagt der Ex-General Ratko Mladic vor dem Kriegsverbrechertribunal. Später in der Sendung umstrittene IV-Experten. Der Bund will die Unabhängigkeit der medizinischen Gutachter besser kontrollieren. Und Arno Geiger. Der Autor hat einen Bestseller über Alzheimer geschrieben, ist Gast an den Solothurner Literaturtagen und Gast von uns im Tagesgespräch um 1. Rendezvous am Freitag. Am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst zu Ursula Furgler und dem Wichtigsten zur Stunde, die Nachrichten.
In der Schweiz ist der Verkauf der inländischen Gurken in den letzten Tagen auf etwa die Hälfte eingebrochen, aus Angst vor dem Durchfallerreger EHEC. Betroffen seien sowohl Biogurken wie auch konventionell angebaute Produkte, sagte eine Sprecherin des Schweizerischen Gemüseproduzentenverbandes der Nachrichtenagentur SDA. Auch Tomaten würden je nach Region weniger verkauft. Die russischen Behörden bestätigten inzwischen, sie würden Gemüse aus der EU erst dann wieder zulassen, wenn die Herkunft des EHEC-Erregers geklärt ist. Zudem müsse geklärt werden, wie das gefährliche Darmbakterium übertragen werde, sagte die zuständige Behörde der russischen Agentur Interfax. Die 5 Schweizer Atomkraftwerke beginnen damit, ihre Sicherheit nach den EU-Kriterien zu überprüfen. Bis Ende Oktober müssen die Berichte über diese sogenannten EU-Stresstests beim Nuklearsicherheitsinspektorat abgeliefert sein. Der EU-Stresstest konzentriert sich vor allem auf die Sicherheitsmaßnahmen bei Naturereignissen und auf die Stabilität der Kühlwasserversorgung. Nach der Katastrophe in Fukushima hatte der Europäische Rat im März beschlossen, die Sicherheit aller 143 europäischen AKWs zu überprüfen. Die Schweizer Aufsichtsbehörde, das ENSI, verpflichtete daraufhin die Schweizer AKW-Betreiber, ebenfalls am EU-Stresstest teilzunehmen. Der mutmaßliche Kriegsverbrecher Ratko Mladic ist erstmals vor den Richtern des UNO-Tribunals in Den Haag erschienen. Auf die Frage nach seiner Identität antwortete Mladic: Ich bin General Ratko Mladic, er sei ein schwerkranker Mann. Mladic werden Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Bosnienkrieg vorgeworfen, vor allem wegen des Massakers von Srebrenica. Vor dem Gericht sagte er, er habe in den 90er Jahren sein Volk und sein Land verteidigt. Er habe keine Muslime und keine Kroaten umgebracht. Weltweit stecken sich immer weniger Menschen mit dem HIV-Virus an. Das zeigt der jüngste Bericht des AIDS-Programmes der UNO. Demnach sank die Zahl der Neuinfektionen in den letzten 10 Jahren um 25%. Auch die Zahl der AIDS-Toten hat dank besserer Pflege und Vorsorge abgenommen. Das ist vor allem in den Industriestaaten spürbar. In weniger entwickelten Ländern hätten AIDS-Kranke nach wie vor kaum Zugang zu hochspezialisierten Therapien, hält die UNO fest. In der griechischen Hauptstadt Athen haben Gewerkschafter das Finanzministerium besetzt, dies als Ausdruck ihrer Wut über die scharfen Sparmaßnahmen der Regierung. Am Nachmittag wollen der IWF, die EU und die Europäische Zentralbank bekannt geben, ob Griechenland erneut Finanzhilfe erhalten wird. Wegen Explosionen in einem russischen Munitionslager haben gegen 30.000 Anwohner ihre Häuser verlassen müssen. Etwa 30 Personen seien durch Glassplitter oder giftigen Rauch verletzt worden, teilten die Behörden laut Agentur Interfax mit. Auf dem Stützpunkt, 1200 Kilometer östlich von Moskau, lagern demnach Artilleriegranaten, die zerstört werden sollen. In der Elfenbeinküste werde weiter gemordet und gefoltert, schreibt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in einem Bericht. Dies, obwohl der blutige Machtkampf um das Präsidentenamt eigentlich seit 2 Monaten vorbei sei. Die Organisation wirft den Sicherheitskräften von Präsident Ouattara vor, Vergeltungsaktionen durchzuführen gegen Anhänger des abgewählten Präsidenten Gbagbo. Dabei seien seit Mitte April 149 Menschen ermordet worden. Die Schweizer Großbank Credit Suisse muss in den USA einem Firmenkunden 400 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Ein Berufungsgericht kam zum Schluss, die Credit Suisse habe dem Unternehmen anstelle von Wertpapieren mit Staatsgarantie solche ohne Staatsgarantie vermittelt. Diese Papiere seien während der Finanzkrise wertlos geworden. Laut Credit Suisse sind gegen die Großbank in den USA noch weitere ähnliche Verfahren hängig, man habe aber entsprechende Rückstellungen getätigt, so ein Sprecher der CS. Unter dem Motto Fakt und Fiktion haben in Solothurn die 33. Literaturtage begonnen, mit Lesungen von Alain-Claude Sulzer und Jens Steiner. Bis am Sonntag stellen fast 80 Schreibende aus 10 Ländern ihre Werke vor. Erwartet werden etwa 10.000 Besucherinnen und Besucher. Einen Schwerpunkt bildet die Literatur Österreichs.
Deutsche Ärzte ohne Bewilligung entscheiden in der Schweiz über IV-Renten. Der Bund will dem einen Riegel schieben. Wir sagen wie, hier im Rendezvous den Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Andere Stichworte zur Sendung: EHEC. Russland will kein EU-Gemüse mehr wegen der Darmkrankheit, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Mladic. Die Beobachtungen unserer Korrespondentin beim ersten Gerichtstermin des mutmaßlichen Kriegsverbrechers. Libyen. Flüchtlinge aus dem Land berichten von Zerfallserscheinungen im Gaddafi-Regime. Portugal. Das heruntergewirtschaftete Land wählt am Sonntag die politische Führung. Und morgen beginnt die Kunstbiennale.
Wenn Sie unbedingt wollen, dass ich die Schweiz vertrete, dann warum nicht? Weil ich bin ja mal Schweizer. Aber dann vertrete ich die Schweiz schon seit 20 Jahren mit jeder kleinsten Arbeit, die ich mache.
Das sagt Thomas Hirschhorn, der Künstler, der vor 7 Jahren für einen Skandal sorgte und jetzt den Schweizer Pavillon in Venedig gestaltet hat. Jetzt ist es 12.37 Uhr, Zeit für Verkehrsmeldungen, das Wochenendwetter und die Wirtschaftsdaten.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.424 Punkten, minus 1,1%. Der Euro wird zu einem Franken 21,88 gehandelt und der Dollar zu 84,13 Rappen. Das Wetter. Im Norden lockern sich die Wolken auf. Es wird zeitweise sonnig bei 22 Grad mit mäßiger Brise. In den Alpen und im Süden gibt es abwechslungsweise Sonne, Quellwolken, lokale Platzregen und Gewitter. Im Süden wird es 26 Grad warm. Am Wochenende wechseln sich Sonne und Wolken ab. An einigen Orten gibt es Regengüsse und Gewitter. Es ist feucht warm mit rund 25 Grad. Verkehrsinfo TRS von 12.37 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Die EHEC-Meldungen aus Norddeutschland haben auch die Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz verunsichert. Der Verkauf von Gurken in den Geschäften ist eingebrochen und weil die Gurken nur wenige Tage gelagert werden können, müssen die Lagerbestände jetzt zum Teil bis zur Hälfte vernichtet werden. Großhändler, die Gurken schreddern, aber auch Bauern, die mehr verkaufen. Der Bericht von Lea Führer und Andrea Jacki.
Ralf Bötsch tönt resigniert. Er ist einer der größten Gemüseproduzenten der Ostschweiz. Und sein Unternehmen leidet unter EHEC. Die Gurken verkauften sich kaum noch.
Die Kunden haben das Vertrauen verloren und kaufen die Gurken nicht. Und dann können unsere Abnehmer auch keine Gurken bestellen bei uns. Wir kaufen praktisch hier 80% weniger Gurkenbestellungen. Oder?
So ist klar, was mit all diesen Gurken passiert.
Vernichten.
Die Anzahl verschredderter Gurken in Stück anzugeben, sei schwierig, meint Bötsch. Das hänge von Tag und Wetter ab.
Also wir haben jetzt letzten Mittwoch haben wir etwa 5'000 vernichtet und im Moment sind im Kühler etwa 7'000 unverkauft. Und heute ernten wir 10'000 und von denen haben wir faktisch nicht viel verkauft. Und morgen ist Samstag, jetzt hoffen wir auf den Samstag, oder? Ist noch ein wichtig, eigentlich wäre heute der wichtigste Verkaufstag, da haben wir heute gehofft, dass etwas läuft. Und die, die ich morgen nicht verkaufe, die kann ich am Montag dann alle fortrühren. Und dann sind sie auch schon wieder zahlt, oder?
Auch bei Coop und Migros blieben viele Gurken im Regal liegen. Man habe einen klaren Umsatzrückgang zu verzeichnen, heißt es bei den Medienabteilungen. Konkretere Zahlen werden nicht angegeben. Wie sich die Erkenntnis auswirkt, dass spanische Gurken gar nicht die Trägerinnen der Bakterien waren, ist noch offen. Gestern waren die Läden geschlossen. Neben Verlierern in der Gemüsebranche gibt es aber auch solche, deren Geschäfte rundlaufen. Beispiel St. Gallen am Markt. Dort ist Ehek zwar zum Teil auch Thema, die Kundinnen und Kunden kaufen die Gurken aber trotzdem.
Wir tun alles wäschen, also von dem her haben wir überhaupt keine Bedenken. Es ist alles wieder ein bisschen überspannt, wie beim Rinderwahnsinn und mit den Hühnern auch. Er hat schon während dem Krieg so in die Difterie und weiss ich, was kann. So ein Theater hat man nie aufgeführt wie jetzt.
Nein, eigentlich nicht, wenn ich so Biogemüse kaufe. Nein, da habe ich keine Bedenken.
Ich habe absolut keine Bedenken da. Also von dem Stand sowieso nicht. Das ist Panikmacherei.
Und auch die Marktfahrer können sich nicht beklagen.
Wenn Schweizer gut können, das ist kein Problem. Wir haben eigentlich keine Reaktion.
Nein, aber wir merken nichts von dem, ehrlich. Dass ich das Gefühl habe, jetzt verkaufe ich weniger Gemüse oder weniger Salat. Gerne nichts. Wirklich.
Die Leute, die hier am Markt kommen, die kommen ja eigentlich regelmäßig und die wissen nachher auch, woher das Produkt kommt.
Andere scheinen sogar zu profitieren.
So, direkt im Hofladen zu Hause haben wir eine Verdreifachung von Gurkenverkauf.
Fazit: Kaufen die Leute direkt bei ihrem Bauern ein, dann haben sie offenbar mehr Vertrauen. Je weiter weg der Produzent liegt, desto skeptischer und ängstlicher reagiert die Kundschaft. Die Gurke bleibt im Regal.
Andrea Jaki hat berichtet. Mit einer ziemlich radikalen Maßnahme hat Russland auf die Ehek-Bakterien reagiert. Russland stoppte alle Importe von Gemüse aus dem EU-Raum. Nicht nur die Gemüsehändler in Europa, sondern auch die Gemüsebauern in Russland haben jetzt den Eindruck, Russland wolle so nicht vor allem die Konsumenten schützen, sondern vielmehr die russischen Gemüsebauern bevorteilen. Die können das brauchen, denn die Russinnen und Russen kaufen lieber Gemüse und Obst aus der EU. Aus Moskau, Peter Giesling.
Wegen der allfälligen Gefahr einer Verseuchung mit dem gefürchteten Ehek-Keim lässt Russland seit ein paar Stunden überhaupt kein Gemüse mehr aus dem EU-Raum über seine Grenzen. Und die großen Lebensmittelläden in Russland selbst, sie sind angewiesen worden, Gemüse und Obst aus Westeuropa aus den Regalen zu entfernen und zu vernichten. Wer hier in Moskau, in St. Petersburg oder in Kostroma Gemüse, Salat oder Obst konsumiert, greift seit einiger Zeit meist auf Lieferungen aus Polen, Spanien, Belgien oder aus Holland zurück. Kopfsalat aus Belgien, Tomaten aus den Niederlanden sind meist nicht nur billiger, sondern auch schmackhafter als die entsprechenden Produkte aus einheimischer, aus russischer Produktion. Jetzt frohlocken kurzfristig die Gemüseexporteure in China und in der Türkei. Sie werden ihre Lieferungen nach Russland intensivieren. Und russisches Gemüse, das ist bei einem Rundgang durch die Supermärkte hier in Moskau bereits festzustellen, russisches Gemüse und Obst wird jetzt bereits zu deutlich höheren Preisen angeboten als noch ein paar Stunden zuvor. Das jüngst von Russland ausgesprochene Importverbot für Gemüse aus dem EU-Raum ist nicht nur ein äußerst wichtiges wirtschaftliches Thema, es dürfte Ende kommender Woche auch am EU-Russland-Gipfel in Nischni Nowgorod zu einem wichtigeren politischen Thema werden.
Bekommt dieser Mann, jene Frau eine IV-Rente, ja oder nein? Das entscheidet häufig nicht die Invalidenversicherung selbst, sondern ein Gericht. Der Grund: Betroffene erheben Einsprache, wenn sie von der IV abgelehnt worden sind. Die Gerichte verlangen dann sehr oft unabhängige ärztliche Gutachten von einer sogenannten medizinischen Abklärungsstelle, abgekürzt heißen die MEDAS. Nur sind diese insgesamt 18 Schweizer MEDAS tatsächlich so unabhängig, wie sie sein sollten? Das ist umstritten. Darum will die IV jetzt handeln. Dominik Mayer.
Ärzte, die IV-Gutachten erstellen, aber über keine Berufsausübungsbewilligung verfügen. Ausländische Ärzte, die offenbar jeweils nur kurz in die Schweiz reisen für ein Gutachten. Die Zeitungen Tagesanzeige und Bund berichten heute über zweifelhafte Praktiken der medizinischen Abklärungsstellen MEDAS. In Kanton Bern hat sich Kantonsarzt Thomas Schochert eingeschaltet. Zu konkreten Fällen will er sich nicht äußern, er hat aber mehrere Verfahren eingeleitet.
Bei diesen aufsichtsrechtlichen Verfahren, die wir eingeleitet haben, geht es letztendlich darum, ob diejenigen Ärztinnen und Ärzte, die medizinische Gutachten erstellen, auch über eine Berufsausübungsbewilligung verfügen.
Im Raum steht zudem ein gewichtiger Vorwurf von Behindertenverbänden, aber auch von Ärzten. Die Gutachterstellen MEDAS seien zu stark abhängig von der IV. Die insgesamt 18 Schweizer MEDAS sind meist Privatfirmen. Sie leben von den IV-Aufträgen. Deshalb, so der Vorwurf, sei die Verlockung für die Gutachter gross, tendenziell zugunsten der IV und zu Ungunsten behinderter Menschen zu urteilen. Auch ein staatsrechtliches Gutachten stellte kürzlich die Unabhängigkeit der MEDAS-Stellen in Frage. Die IV kennt die Vorwürfe und reagiert. Ab dem nächsten Jahr sollen die IV-Stellen keine direkten Aufträge mehr an die MEDAS erteilen dürfen, sagt Rolf Kamenzind vom Bundesamt für Sozialversicherungen.
Sondern dass sozusagen ein Computer auswählt, welche MEDAS einen bestimmten Auftrag übernimmt. Und so verhindern wir, dass der Anschein entsteht, eine bestimmte IV-Stelle berücksichtige immer nur eine bestimmte MEDAS, weil die eben im Sinne dieser IV-Stelle urteilt.
Manche MEDAS-Stellen leben zu über 90% von IV-Aufträgen. Das soll sich ändern. Ab nächsten Jahr soll es eine Obergrenze geben. Wo diese Obergrenze liegen soll, sagt das Bundesamt für Sozialversicherungen aber noch nicht. Das Problem sei, dass neben der IV nur die SUVA und Privatversicherungen Gutachten bei den MEDAS bestellten. Dieses zweite Geschäftsfeld und damit die Ausweichmöglichkeiten für die MEDAS seien klein.
Die Invalidenversicherung ist bei weitem die grösste Nachfragerin für solche medizinische Abklärungen. Also ist es gar nicht möglich, von einer MEDAS zum Beispiel zu verlangen, dass sie 50% auf dem anderen Markt beschafft,
sagt Rolf Kamenzind vom Bundesamt für Sozialversicherungen. Man überlege sich zusätzlich, ob künftig nicht mehr die IV, sondern eine unabhängige Stelle die Verträge mit den einzelnen MEDAS abschließen solle.
So eine unabhängige Bewilligungsinstanz würde natürlich auch dazu beitragen, dass der Anschein von Abhängigkeit von der IV verschwindet.
Wie unabhängig sind die ärztlichen Gutachter? Das Thema ist brisant, denn medizinische Gutachten zur Frage IV-Rente ja oder nein werden immer wichtiger. Künftig will die IV nämlich auch bestehende Renten systematisch überprüfen und gegebenenfalls streichen.
Ratko Mladic, er ist also am Morgen zum ersten Mal vor Gericht erschienen. In dieser ersten Anhörung wurde dem ehemaligen bosnisch-serbischen General vorgelesen, was ihm vorgeworfen wird. Er muss sich unter anderem für den Völkermord in Srebrenica verantworten. Mladic hat sich vor Gericht auch geäußert. Allerdings, auf unsere Korrespondentin Elsbeth Gucker, machte er einen verwirrten Eindruck.
Es war ein alter, gebrechlicher Mann, der da heute im gestreiften Anzug und mit einer Baseballmütze auf dem Kopf den Gerichtssaal betrat und sich verwirrt umsah. Der Vorsitzende Richter, der Niederländer Alphonse Ory, ging denn auch behutsam mit Ratko Mladic um. «Bitte sagen Sie uns doch fürs Protokoll Ihren vollen Namen», bat Ory den prominenten Angeklagten.
«Would you please state your full name for the record?»
«Ja, Sam. General Ratko Mladic.»
Mladic stellte sich als General vor. Er sprach mühsam und mit schwerer Zunge. Es dauerte lange, bis der Richter von Mladic erfuhr, ob dieser die 12 Punkte umfassende Anklageschrift bekommen und gelesen hatte. Mal wusste der Ex-General nicht, um welches Dokument es ging. Dann begann er über den ihm zugewiesenen Anwalt, den er doch gar nicht kenne. Der Richter ließ sich dadurch nicht beirren. Er reagierte auch nicht, als ihn Mladic ständig mit «Mr. Ory» ansprach und nicht mit «Euer Ehren», wie sich das im Gerichtssaal gehört. Ory blieb ruhig, erklärte sachlich, wie das Prozedere am Tribunal verlaufe, bevor er Mladic eine Zusammenfassung der 12 Seiten umfassenden Anklageschrift vorlas. Doch im Gegensatz zu den meisten anderen Angeklagten am Jugoslawien-Tribunal verlangte Mladic mehr Zeit, um auf die Vorwürfe eingehen zu können. So monströse Worte habe er noch nie gehört, behauptete Mladic. Er muss sich nun Anfang Juli nochmals zu den Vorwürfen äußern. Natürlich kam auch der Gesundheitszustand zur Sprache. Auf Wunsch von Mladic fand dieser Teil der Sitzung aber hinter geschlossenen Türen statt.
Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS, es ist 11:01. Die NATO fliegt fast täglich Luftangriffe auf Ziele in Tripolis und auf Militärstützpunkte des Gaddafi-Regimes in anderen Landesteilen und immer mehr Stützen des Regimes sollen Muammar Gaddafi den Rücken kehren, den Rücken schon gekehrt haben. Der Journalist Beat Stauffer ist an der tunesisch-libyschen Grenze und hat mit Flüchtlingen, gerade auch aus der Region von Tripolis, gesprochen. Ich fragte Beat Stauffer, gibt es auch in Tripolis eine Rebellenbewegung?
Ja, es gibt Anzeichen dafür, dass sich jetzt junge Leute aus Tripolis, aus dem Kerngebiet des Gaddafi-Regimes, anfangen aufzulehnen. Ich habe mit zwei jungen Männern sprechen können. Die haben eine Videobotschaft weitergegeben. Das war ein Aufruf an die Bevölkerung von Tripolis und vor allem an zwei Stämme von der Stadt Janzur. Sie sollten sich jetzt sollten zu den Waffen greifen und gegen das Gaddafi-Regime vorgehen. Es ist aber ganz, ganz schwierig zu sagen, wie groß der Rückhalt dieser Rebellen ist im Kerngebiet des Gaddafi-Regimes zum jetzigen Zeitpunkt.
Seit Tagen, seit Wochen hören wir immer wieder von der NATO, von westlichen Politikern, das Gaddafi-Regime sei in den letzten Zügen, kurz vor dem Zusammenbruch. Haben Sie darauf irgendwelche Hinweise gehört?
Ja, alle Beobachter vor Ort und auch eben diese, die Libyen, die über die Grenzen kommen, die bereit sind zu sprechen, die gehen davon aus, dass es nicht mehr sehr lange dauern wird. Aber gleichzeitig steht doch auch die Vermutung im Raum, dass Gaddafi nicht aufgeben wird, dass er bis zum bitteren Ende kämpfen wird. Und es gibt eben auch Hinweise, dass er allenfalls chemische Kampfstoffe einsetzen wird gegen die Bevölkerung und gegen die Rebellen.
Und was sind das für Hinweise, die Sie da bekommen haben, dass es eben diese Gefahr gibt von chemischen Kampfstoffen?
Ich habe mit einem Arzt gesprochen, der in Nalut, in der Bergregion südwestlich von Tripolis, in einem Spital gearbeitet hat, vor zwei Wochen. Und der hat gesagt, er habe bei Gaddafi-treuen Soldaten habe er Gasmasken gefunden, Atropinspritzen und Mittel zum Schutz gegen chemische Kampfstoffe. Und das ist doch ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass Gaddafi doch bereit sein könnte, diese chemischen Kampfstoffe einzusetzen.
Gibt es denn überhaupt auch Leute aus dem Umfeld von Gaddafi, Gaddafi-Anhänger, die flüchten Richtung Tunesien?
Ja, die Kenner vor Ort in Sarsis vor allem, da die Stadt, wo die meisten Menschen hinkommen, die jetzt Libyen verlassen, die gehen davon aus, dass etwa die Hälfte der Libyer, die jetzt eben aus dem Land rausgehen, dass die pro-Gaddafi sind oder auf jeden Fall neutral sind, dass es sich nicht um Rebellen oder um Leute haben, die mit dem Regime auf Kriegsfuß stehen. Das sind aber vor allem wohlhabende Leute, die mieten sich dann ein Haus oder gar eine Villa und die ganz Wohlhabenden begeben sich nach Djerba in Luxushotels und warten dort ab, was weiter passiert.
Informationen von Journalisten Beat Stauffer. Er ist zurzeit im tunesisch-libyschen Grenzgebiet. Nach Portugal. Immer mehr Arbeitslose, immer weniger Geld in der Staatskasse. Eine Rezession steht vor der Tür. Das ist die Kulisse. Das Stück auf der Bühne war die letzten Wochen ein Wahlkampf. Jetzt, übermorgen Sonntag, entscheidet das Volk, welche Regierung Portugal aus der Krise führen soll. Aber vielleicht ist es gar nicht die Politik, die Portugal verändern wird. Das zeigt der Bericht von Auslandredaktor Martin Durrer, der im Land war.
Bei VW in Palmela, südlich von Lissabon, läuft die Produktion hochtourig. 600 Autos rollen täglich vom Band. Fast alle werden exportiert. Und das lässt sich noch steigern, sagt Antonio Pires, der Generaldirektor. Seine Fabrik zählt zu den erfolgreichsten des Konzerns. Pires lehnt zurück und lächelt. Wir hatten letztes Jahr 18% Wachstum. Jetzt erwarten wir 30.
Felizmente para nós que nós estamos em franca recuperação do mercado.
Und dann der Satz, in dem der Triumph nicht mehr zu überhören ist. Bei uns kommt die Krise nicht vorbei. Aber wo dann? Tatsächlich ist sie im Land noch kaum zu sehen. Alles eine Frage der Zeit, warnt José Miguel Sardica, Historiker an der Katholischen Universität.
Ich denke, é que nós não atingimos ainda a situação de exclusão social e de recessão económica que
der soziale Ausschluss hat bei uns noch nicht das Ausmaß wie in Griechenland. Wir haben auch keine verelendeten Vorstädte wie Frankreich, wo arbeitslose Jugendliche randalieren. Wir sind noch nicht ganz unten angekommen, aber immer gilt noch nicht. Das kann alles noch kommen. Das ist die Analyse des Historikers, aber Sardica ist auch Staatsbürger. Der denkt gleich, aber er klingt anders.
O que se pede a um governo é que governe.
Não é que diga a culpa é deste ou é daquele, ou eu até estava a tentar, mas entretanto deitaram-me abaixo.
Eine Regierung soll regieren, das wird man doch erwarten können. Stattdessen balgt sie sich mit der Opposition rum und vertut ihre Zeit mit Schuldzuweisungen. Sich gegenseitig anzuklagen sei tatsächlich nicht angebracht, findet auch der Finanzmarktspezialist Felipe Garcia in Porto. Denn diese Krise habe viele Väter in beiden großen Parteien.
Eu não posso esquecer, digamos, quem são os pais, se quisermos, deste monstro orçamental que temos.
Die ersten Fehler, sagt Garcia, hat die Revolutionsregierung gemacht 1974, die einfach Löhne um 30% erhöhte. Später sind tausende Jobs in der Verwaltung geschaffen worden. Als die Zinsen sanken, baute man nicht Schulden ab, sondern steigerte die Staatsausgaben. Die Produktivität aber hielt nicht Schritt. Und alle hatten die Hände im Spiel, bis das Land vor dem Bankrott stand und internationale Hilfe anfordern musste. Schlimm genug, findet der Historiker Sadika in Lissabon. Aber schlimmer noch, dass jetzt alle in der Vergangenheit wühlten und keiner der Bevölkerung erkläre, was er künftig zu tun gedenke.
Mas neste momento há uma emergência. Neste momento não me interessa a mim quem é que tem culpa ou não. Eu interessa-me ver neste momento.
Das ist ein Notfall jetzt. Ich will wissen, wer ein Konzept hat, wer den Hilfskredit von 78 Milliarden Euro richtig nutzt. Wir alle möchten die Maßnahmen kennen, möchten wissen, was jetzt kommt, aber keiner sagt's. Und nicht einmal die Journalisten stellen Fragen. Mindestens die politische Krise ist sichtbar und spürbar im Land. Darum, sagt VW-Direktor Pires, erwarte er die richtigen Antworten auf die Krise nicht von der Politik. Die wichtigsten Impulse für einen Wandel kämen heute von der Wirtschaft.
Eu penso que Portugal está numa fase de transição de gerações. Essas empresas que mencionou são empresas fundadas.
In Portugal ist bei den Führungskräften ein Generationenwechsel im Gang. Jüngere, innovative Unternehmer lösen die Älteren ab, die ihren Weg nicht mehr finden. Das zeigen zum Beispiel neue, hervorragende Unternehmen. Die portugiesische Gesellschaft ist unterwegs. Sie steht in einer Übergangsphase, einem Kulturwandel, sagt Pires. Die Politik hängt dem hinterher.
Verkehrsinfo DRS von 12.57 Uhr. Im Wallis auf der A9 Richtung Lausanne zwischen Martigny und Saint-Maurice Verkehrsbehinderung nach einem Unfall. Zwei Fahrstreifen sind gesperrt, nur der Überholstreifen ist zurzeit befahrbar. Vorsicht, es befinden sich zwei Pferde auf der Autobahn. La Biennale di Venezia. Morgen beginnt sie wieder, die weltweit wohl wichtigste Kunstausstellung in Venedig. Dieses Jahr im Rampenlicht der Biennale die Schweiz. Bice Kuriger, Ausstellungsmacherinnen am Kunsthaus Zürich, verantwortet die Hauptausstellung. Dazu stellt im Schweizer Pavillon ein Enfant terrible aus. Thomas Hirschhorn, das ist der Mann, der vor 7 Jahren in Paris mit einer Ausstellung für einen Skandal sorgte in der Schweiz. Der Skandal brachte der Kulturstiftung Pro Helvetia damals eine Budgetkürzung von 1 Million Franken ein. Wird Thomas Hirschhorn jetzt in Venedig diesem Ruf gerecht? Sascha Renner hat den Künstler im Schweizer Pavillon getroffen.
Hirschhorn vertritt die Schweiz in Venedig. Der Provokateur, der Schweizkritiker, der in einer Installation schon mal einen Schauspieler in der Pose eines Hundes auf ein Porträt von Christoph Blocher pinkeln ließ. Rein symbolisch natürlich. 2004 war das. Die Medien hyperventilierten, die Politiker empörten sich über diese Nestbeschmutzung aus der Kunstwelt. Hat der 54-jährige Künstler keinen Moment gezweifelt, die Einladung des Bundesamts für Kultur nach Venedig anzunehmen? Nein, antwortete er, denn
ich vertrete meine Kunst, meine Ansicht von Kunst heute. Wenn Sie unbedingt wollen, dass ich die Schweiz vertrete, dann warum nicht? Weil ich bin ja mal Schweizer. Aber dann, das ist mir schon wichtig, dann vertrete ich die Schweiz schon seit 20 Jahren und werde sie noch 50 Jahre vertreten, mit jeder kleinsten Arbeit, die ich mache.
Die Ausstellung im Schweizer Pavillon, sagt der Künstler, sei für ihn eine Aufgabenstellung wie jede andere. Dass er den Skandal mit seiner Schweizkritik bewusst herbeiführe, gar vom Rummel profitieren wolle, wie ihm seine Kritiker aus dem rechtspolitischen Lager unterstellen, verneint er vehement.
Nein, ich sehe das nicht, als wäre er selbst Nutz dieser Kritik. Nein, ich sehe das ganz einfach so, dass wenn man eine Arbeit macht, dann muss man sich mit Kritik auseinandersetzen. Das ist aber nicht, dass ich das wieder verwerten will. Und schlussendlich würde das ja in einem toten Punkt enden.
Und tatsächlich, Thomas Hirschhorn tritt in Venedig nicht als Provokateur auf, der die politische Schweiz herausfordert. Stattdessen hat er den Pavillon in eine riesige Kristallgrotte verwandelt. In alle Richtungen wachsen Kristalle, gebaute, deckenhohe, aber auch echte aus den Alpen. Silberpapier bedeckt Wände und Decken. Der Rundgang gerät zum entdeckungsreichen Hindernislauf. Das Interesse am Kristall geht auf ein Erlebnis vor 15 Jahren zurück.
Unterhalb des Rhone-Gletschers habe ich Kinder gesehen, die Kristalle verkauft haben. Ich fand das ein sehr schönes Bild. Universell, das könnte in Brasilien gewesen sein, in China, überall auf der Welt.
Das Fantasy-Idyll ist jedoch ein trügerisches. Die Kristallwelt ist durchsetzt mit Fotos entsetzlich entstellter Körper, Opfer von kriegerischer Gewalt. Effektvoll lässt hier schon das Schöne und das Schreckliche aufeinanderprallen, ein Grundprinzip seiner Arbeit. Nicht die Augen vor der Wahrheit zu verschließen, darin sieht er seine Botschaft an das Publikum.
Ich sehe die Welt einfach als eine Konfliktzone und ich sehe die Weise, sich mit der Welt zu beschäftigen, nicht diese Konfliktzone auszugrenzen, sondern quasi es ermöglichen, die Welt als etwas Ganzes zu sehen.
Nein, an Biss verloren hat er nicht. Und auch wenn hier schon zur Wiederholung des Bewährten neigt, er führt seinen Kampf gegen das Wegschauen mit bemerkenswerter Konsequenz weiter. Das internationale Publikum honorierte diese markante, wunderbar eigensinnige Arbeit mit lobenden Kommentaren. Auch die weiteren Schweizer Auftritte rund um die Biennale finden das Lob der Kunstkritiker, allen voran die internationale Ausstellung der Zürcher Kuratorin Bietje Kuriger. Fazit: Die Schweiz setzt sich mit Erfolg an der Venezianischen Kunstolympiade als eine der spannendsten Brutstätten für aktuelle Kunst in Szene.
Sagt Sascha Renner zurzeit in Venedig. Und mit Kunst geht es gleich weiter. Wir schalten an die Solothurner Literaturtage, die heute beginnen. Gast im Tagesgespräch ist der Autor Arno Geiger. Zuerst aber noch die Schlagzeilen dieses Mittags. Ursula Vogler.
Der mutmaßliche Kriegsverbrecher Ratko Mladic ist erstmals vor den Richtern des UNO-Tribunals in Den Haag erschienen. Vor dem Gericht sagte er, er habe in den 90er Jahren sein Volk und sein Land verteidigt. Er habe keine Muslime und keine Kroaten umgebracht. In der Schweiz ist der Verkauf der inländischen Gurken in den letzten Tagen auf etwa die Hälfte eingebrochen, aus Angst vor dem Durchfallerreger EHEC. Betroffen sind laut dem Schweizerischen Gemüseproduzentenverband sowohl Biogurken wie auch konventionell angebaute Produkte. Die 5 Schweizer Atomkraftwerke beginnen damit, ihre Sicherheit nach den EU-Kriterien zu überprüfen. Bis Ende Oktober müssen die Berichte über die EU-Stresstests beim Nuklearsicherheitsinspektorat abgeliefert sein.